und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist, von der Organisation über Finanzierungsfragen und bis zu den täglichen Herausforderungen. Und da geht es heute auch drum, um die täglichen Herausforderungen. Und schön, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei sind. Denn wir sprechen heute über ein Thema, das viele Menschen bewegt und aber auch Hoffnung macht, die Demenzprävention. Denn es ist klar, Demenz gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Viele Menschen haben Angst davor, selbst irgendwann davon betroffen zu sein. Ich kann mich da auch nicht ausschließen. Aber immer mehr Studien zeigen, wir sind dem nicht so ganz hilflos ausgeliefert. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das Risiko zu senken, ja, oder sogar die Krankheit hinauszuzögern. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar haben wir uns dazu eine ganz besondere Expertin eingeladen, nämlich Frau Professor Dr. Steffi Riedl-Heller. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag, Frau Rosenberg, freue mich sehr.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie ist Professorin und Direktorin des Instituts für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health der Universität in Leipzig. Seit vielen Jahren forscht sie zu Demenz, psychischen Erkrankungen im Alter und natürlich zur Frage, wie wir das Risiko einer Demenz beeinflussen können. Ja, Sie sind eine gefragte Expertin, gerade wenn es um die Themen Prävention und Public Health geht. Und Frau Professor Riedl-Heller bringt wissenschaftliche Erkenntnisse so auf den Punkt, dass man sie dann gut in den Alltag übersetzen kann. Ja, und genau das wollen wir heute tun. Wir möchten herausfinden, welche Faktoren eine Rolle spielen, was wir alle selbst tun können und wo auch Politik und Gesellschaft gefragt sind. Ja, ich starte jetzt mal gleich mit meiner ersten Frage an Sie. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Demenz und Prävention. Wie sind Sie denn persönlich zu diesem Thema gekommen?
Ja, das ist schon eine lange Geschichte. Und zwar startet es eigentlich bei der Sache, dass ich mich schon immer nicht nur mit Gesundheit und Krankheit von einzelnen Menschen befasst habe, also was das klassische Arztdasein betrifft, habe ja Medizin studiert, sondern mich auch immer sozusagen Gesundheit und Krankheit in Bevölkerung beschäftigt hat. Ne? Also so ein Bevölkerungsansatz, was hält Leute gesund, was macht ein gelingendes Leben aus? Das hat mich immer so ein bisschen umgetrieben und ich hatte ja dann auch nochmal Public Health Zusatzstudium gemacht und als ich zurückkam aus den USA nach Deutschland als junge Ärztin, ich wurde damals also junge Psychiaterin, hatte ich in den 90er Jahren die Möglichkeit, eine große Kohortenstudie zu machen. Ne? Also so wurden über 1200 Leipziger Senioren, 75 Jahre und älter, quasi über 15 Jahre verfolgt. Und dort hatte ich meine Arbeit begonnen zu Risiko- und Schutzfaktoren von kognitiven Störungen, von Demenz. Mhm. Damals schon, weil es schwante uns, dass das eine Herausforderung werden wird. Ja, und da ging es lange in meinem Beruf um Risiko- und Schutzfaktoren und da liegt die Prävention sehr, sehr nah und jetzt in den letzten Jahren haben wir auch Interventionsstudien auf dem Feld gemacht.
Also wenn Sie sagen, eine Studie, mich würde mal interessieren, was man denn eigentlich wissenschaftlich genau versteht unter Demenzprävention. Geht es jetzt hier eher darum, das zu verhindern, die Erkrankung, oder die Erkrankung hinauszuzögern?
Also eigentlich beides. Man muss ja wissen, dass also Demenzerkrankungen haben eine sehr lange präklinische Phase. Im Prinzip startet das Ganze schon 10, 15 Jahre vor Ausbruch der Krankheit, vielleicht sogar 20 Jahre vorher, dass die ersten Prozesse in Gang kommen. Aber das Bild quasi noch ganz in Anführungsstrichen normal. Also die kognitive Leistung ist in Ordnung. Im Körper passieren schon Sachen, es gibt erste Ablagerungen von so Proteinen, das klappt nicht mehr so richtig, Entzündungsprozesse. Also kommen Dinge in Gang auf zellulärer Ebene quasi, die noch nicht sichtbar werden in unserer Leistungsfähigkeit. Und dieser lange Vorlauf hat aber da auch eine Chance, weil wir natürlich auch Zeit haben, gegenzuwirken. Und sozusagen Prävention spielt natürlich auch in anderen Sachen eine große Rolle. Aber bei der Demenz haben wir die lange präklinische Phase, vorher auch, also frühzeitig anzufangen und Ja, das also geht um Verhindern und Hinauszögern. Und wenn wir sagen Hinauszögern, wir sprechen ja hauptsächlich jetzt um die Demenzen im höheren Alter, also 65 plus, nicht über die frühen Formen, weil also diese sogenannten sporadischen Formen auch beeinflussbar sind, sind jetzt nicht die rein genetischen, eher zeitigen Formen, sondern die späteren. Und wenn Sie sich überlegen, dass jemand mit 85 vielleicht eine Demenz kriegt und es gelingt, das Geschehen 5 Jahre hinauszuziehen, ist natürlich sehr, sehr viel
gewonnen. Hat man viel gewonnen, ganz genau. Ja. Wir kommen ja auch gleich mal zu den wichtigsten Faktoren, da haben wir ja einige, um genau das zu verhindern. Wobei ich glaube, dass man hier auch unterscheiden muss, welche Faktoren man, wenn Sie sagen, 15 Jahre, ich bin jetzt 62, also ich habe noch eine Chance in der einen oder anderen Sache, allerdings vielleicht nicht in allen. Und da wollen wir vielleicht mal kurz drauf kommen, denn welche Risikofaktoren, es werden 14 genannt, sind denn jetzt aus Ihrer Sicht die wichtigsten? Sie haben ja gesagt, man kann die in zwei große Kategorien eigentlich erklären.
Ja, ich würde auch sagen, die 14, die kommt natürlich aus dem Lancet Commission Paper, ne, was die letzte Veröffentlichung ist für die etablierten Risikofaktoren. Und es sind natürlich viel mehr in der Forschung, ne, die, wo wir vielleicht noch nicht so viel Evidenz haben, aber auch schon ganz schön viel. Und ich bin überzeugt, dass wir noch mehr wissen werden. Also mit den die 14, das würde ich gern ein bisschen relativieren.
Okay.
Und beeinflussbare Risikofaktoren. Also wir sprechen heute nicht über Genetik, ne, sondern das, was wir tun können. Und da ist es so, dass wir einmal Lebensstilfaktoren haben, also Faktoren wie körperliche Aktivität, kognitiver, aktiver Lebensstil, Ernährungsaspekte, soziale Integration, Schlaf, Stress und andererseits auch was mit Erkrankungen zu tun hat, ne? Wo wir wissen, bestimmte Erkrankungen, insbesondere chronische Erkrankungen, erhöhen das Risiko für eine Demenz.
Darf ich mal kurz auf die kognitiven, weil das ist etwas, was bedeutet, vielleicht wollen wir das kurz erklären im Begriff kognitive Fähigkeiten.
Genau, das sind unsere geistigen Fähigkeiten. Also wenn wir jetzt nochmal drauf kommen, ich meine, die Hörer hier im Podcast sind natürlich mit dem Thema Demenz vertraut, aber ist es ja so, dass eine Demenz unsere geistigen Fähigkeiten quasi beeinträchtigt, mehr als das in dem normalen Altersprozess ist. Gedächtnis, Orientierung sind wichtige Grundpfeiler und das dann so weit geht, dass sogar Alltagsaufgaben ja nicht mehr bewältigt werden können. Mhm. Ne? Und wenn wir von einem kognitiv aktiven Lebensstil sprechen, meinem eben geistig aktiv, geistig fit dabei. Wir können auch nochmal dann sagen, was man vielleicht darunter, ja, was das meint.
Mhm. Ja gut, wenn man sagt Risikofaktor, dann sind es die Faktoren, wo ich mir jetzt gerade überlegt habe, wenn wir jetzt von kognitiven Fähigkeiten sprechen oder wir haben es auch, glaube ich, Bewegungen genannt und soziale Kontakte, heißt im Umkehrschluss, wie kann ich diese Risikofaktoren eindämmen?
Absolut. Ja. Sind ja beeinflussbare Faktoren. Mhm. Und das ist natürlich die Frage, die sich anschließt. Was kann ich tun, wenn man vielleicht bei der körperlichen Aktivität ein bisschen verweilen? Ist es so, dass das ist eine ganz, ist ein ganz großer Einflussfaktor. Vielleicht der eine oder andere hört es nicht gerne, tut sich ja auch schwer, das Ganze in Gang zu halten, aber gibt Ideen quasi auch, ja, was wir an Sport und Bewegung, wobei Sport greift auch schon, legt die Latte sehr hoch, Bewegung tun können. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für gesunde Haltung, für Demenzprävention gibt es auch verschiedene Mechanismen. Da geht es immer um die Durchblutung. Es geht auch um die Ausschüttung von so einem Faktor, der das Nervenwachstum mit antreibt. Also wirkt auf verschiedenen Strecken und Ja, sie werden natürlich, wird sich gleich die Frage anschließen, wie viel muss ich denn machen?
Ja, okay. könnte man fragen, wie viel muss ich denn laufen?
Das ist jetzt auch so eine, die hat es ein bisschen in sich, weil im Prinzip könnte man es auf den Punkt bringen, dass jeder Schritt zählt.
Mhm. Man spricht ja von 10.000 Schritten. Wären die da so das Maß der Dinge in etwa?
Also diese 10.000 geistert ja so im Orbit. Mhm. Ne? Und wer mal geguckt hat im Alltag, im Arbeitsalltag, ist das total viel. Ich weiß nicht, haben Sie mal geguckt auf Ihr Smartphone, auf wie viele Schritte Sie kommen?
Ja, ja. Also wenn ich habe eine sitzende Tätigkeit. Also wenn ich jetzt nicht mit meinem Hund immer laufen würde, hätte ich keine 10.000 Schritte.
Mhm. Also ich habe auch Mühe, auf die 10.000 zu kommen im Alltag. Und aber es gab jetzt im Sommer gab es eine interessante Studie, eine Meta-Analyse. Das sind ja so Studien, die viele Studien poolen. Ne? Eine Studie, keine Studie, aber wenn die so zusammenkommen, dann lernen wir wirklich viel. Die geguckt hat und sagt, ja, also bei Leuten, die 7.000 Schritte machen, ist das Risiko, eine Demenz zu entwickeln, deutlich niedriger. Ja. Lancet Public Health veröffentlicht und quasi von 2.000 bis 7.000 Schritte ist das auch linear, die Beziehung. Mehr Schritte, mehr Schutz. Über 7.000 gab es auch noch eine Verbesserung, nicht mehr so stark. Mhm. Also das ist sozusagen, man sollte nicht mit so starren Grenzen arbeiten, sondern versuchen, wirklich mehr zu machen. Mhm. Und die WHO hat ja auch ganz klare Empfehlungen gegeben für entweder moderate oder intensive Bewegungen und die empfehlen auch noch Kraft dazu.
Mhm, mhm. Ja, genau. Also das muss man dann auch noch machen, ins Krafttraining gehen, aber das genau. Aber was auch.
Obwohl, es gibt Therabänder, man muss da nicht ins Fitnessstudio gehen und sich irgendwas Großes. Es gibt diese Bänder. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen, ganz kleines bisschen öffnet, kann man Sachen für sich finden.
Mhm. Aber es ist tatsächlich auch die Ernährung, die noch ein Thema ist, ebenso wie die sozialen Kontakte, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Schlaf und Stress, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, spielt ja auch noch eine Rolle dabei. Also es ist natürlich ein Gesamtpaket, ne? Also es ist nicht nur die Bewegung.
Nee, also ich denke, es ist wirklich ein Gesamtpaket und ich denke, weshalb ich Bewegung sage, ist, weil ich da denke, dass viel Luft nach oben ist bei uns. Mhm. Ne? Okay. Und es gibt auch neue Forschung, die, sagen wir mal, sagt, Sitzen ist nochmal ein eigenständiger Risikofaktor. Gibt es jetzt auch neue interessante Befunde. Ne? Ernährung, das sagt sich so einfach, jeder hat da auch andere Vorstellungen, ne, was gesunde Ernährung ist, aber auch hier ist es ein ganz weites Feld und wir hören ja oft von Superfoods, man soll jetzt dieses essen und Beeren und das und jenes, aber das ist auch ein Gesamtpaket in sich, ne? Und gibt es eben so ein paar Dinge, die wirklich, ja, hilfreich sind und auch ein paar, die auf der Negativliste stehen. Mhm. Rotes Fleisch zum Beispiel, prozessierte Nahrung, Fertignahrung, Zucker, raffinierter Zucker etc. Also da denke ich, ich kann jeden da ermutigen, sich damit zu beschäftigen. Wir können das unmöglich hier in dem Podcast alles.
Nee, genau. Aber es war auch, wie gesagt, wir wollten ja mal die Risikofaktoren und was man so ein bisschen auch, wie man dran arbeiten kann, um dann vielleicht doch dem vorzubeugen. Aber Sie haben ja vorhin auch erwähnt, es gibt ja auch chronische Erkrankungen, vielleicht in einer anderen Kategorie, die natürlich auch Demenz auslösen können. Vielleicht wollen wir da mal kurz drüber sprechen, was denn das wäre, was da auch wichtig ist, auf was man achten könnte.
Ja, wir haben ja auch bei unserem Institut auch so mal Umfragen gemacht, was bekannt ist in der Bevölkerung an Risiko- und Schutzfaktoren. Und diese Lebensstilbasierten haben doch die meisten schon was davon gehört. Vielleicht Schlaf noch nicht so präsent. Ne? Schlaf ist ja auch eine wichtige Sache. Aber zu diesen chronischen Erkrankungen ist das Wissen noch nicht so hoch. Also in Bluthochdruck, schlecht eingestellter Bluthochdruck ist ein großer Risikofaktor für eine demenzielle Erkrankung. Ne? Das gibt ja die Gefäßschädigungen, die wirken dann auch letztlich zusammen auch nicht nur als vaskuläre Demenz, sondern auch in einer Alzheimer-Demenz als Trigger, als Schädigung. Oder Übergewicht, besonders im mittleren Lebensalter, Hörbeeinträchtigung, also sensorische Geschichten, aber auch Diabetes, also Blutzuckerkrankheit, ist ein Punkt, der wirklich ernst zu nehmen ist, wo wir ein gutes Management brauchen, gute Einstellung dieser Sachen. Und wir haben selber auch in einer der späteren Kohortenstudien eine Analyse gemacht, wo wir sehen konnten, diejenigen, deren Blutzucker gut eingestellt war, deren Risiko ging wieder zurück, fast bis das auf der Normalbevölkerung. Mhm. Also das Management dieser chronischen Erkrankungen, erstmal überhaupt zu gehen, sich testen zu lassen, das anzugucken, Medikation, dran zu bleiben. Natürlich, da spielt auch Lebensstil eine Rolle. Das ist wichtig. Also wir hatten jetzt gesagt, Diabetes zuletzt, dann auch LDL, Cholesterolerhöhung, auch ein neuer Punkt, der war jetzt bei der Lancet Commission neu mit dabei. Ja, Depression im mittleren Lebensalter, auch. Also das ist ein Spektrum, was vielleicht nicht so bekannt ist, wo aber, ja.
Wir haben jetzt gesagt, im mittleren Lebensalter von 40, was ist mittleres Leben?
Ja,
40,
ja.
Ab 40,
also, das heißt, genau.
Und unbehandelte Depression? Oder wie muss man das verstehen, wenn man...
Also mit der Depression, das ist ja auch ein bisschen komplizierter. Man sagt deshalb, im mittleren Lebensalter hat man ja auch sozusagen Stress, Cortisolerhöhung, das wirkt sich nachteilig aus. Das ist sozusagen dieser Weg, wie das schädigt. Und dann haben wir aber auch oft im höheren Alter, oft auch unmittelbar vor Ausbruch dieser kognitiven Störung der Demenz, eine Depression im Beginn einer demenziellen Erkrankung, also im Alter, wobei hier sozusagen das mehr in Vorbote ist. Wir sprechen sozusagen von Depression im mittleren Lebensalter, wo man auch sagt, also verschiedene Dinge, hat jetzt auch neu, wurde Wohlbefinden untersucht, Stress im Sinne von chronischen Stress, also nicht von dem Stress, der uns herausfordert, wie vielleicht hier so ein Podcast, man ist ein bisschen aufgeregt und denkt, ja, wie ist das, sondern chronischer, negativer Stress über lange Zeit, da gibt es jetzt auch zunehmend Befunde. Und das sind natürlich auch Dinge, wo man... Was macht man dann, ne?
Ja, also ich denke, chronischen Stress kann man natürlich, wenn er bedingt ist durch bestimmte Faktoren, die man nicht abstellen kann, schwierig. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man durchaus vielleicht dann dagegen was unternehmen, genauso wie gegen die Krankheiten. Ich glaube, also es gibt ein paar Faktoren, die ich jetzt auch mal besprechen wollte, die man dann, ich sag mal, in meinem Alter jetzt nicht mehr wirklich ändern kann. Also das wäre zum Beispiel die Luftverschmutzung oder die frühkindliche Bildung, die auch eine Rolle spielt. Da kann ich natürlich jetzt nicht mehr ran, so wie jetzt bei der Ernährung, die wir gerade besprochen haben, Bewegung, das sind alles noch Dinge, die man beeinflussen kann oder Krankheiten, die man dann behandeln kann und somit das Risiko senken kann. Aber da, welche Bedeutung hat das aus der heutigen Sicht, so die Luftverschmutzung und die frühkindliche Bildung?
Wir hatten ja jetzt auch deshalb Lebensstil und Erkrankungen zuerst gesagt, weil dort die Ansatzpunkte klar sind, aber es gibt eben auch noch andere Faktoren. Eher so Makro-Level-Faktoren nennen wir die, also übergeordnete Faktoren, weil, wo Luftverschmutzung etabliert ist. Da geht es also um Feinstaub und auch um Gefäßschädigungen, die dann das befördern. Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und frühkindliche Bildung ist natürlich auch was, was wir selber nicht beeinflussen können. Aber sehr wohl können wir als Gesellschaft Rahmenbedingungen schaffen, die frühkindliche Bildung quasi fördern und genauso wie andere Aspekte. Gibt jetzt zunehmend mehr Forschung zu Aspekten von Arbeit und Demenz, einmal im Sinne von kognitiver Herausforderung, also geistige Anforderung, was positiv ist, was sich Demenz schützend auswirkt, aber wir wissen auch, dass Schichtarbeit ungünstig ist, da kommen wir wieder in die Schlafschiene rein, ne? Wo natürlich auch Punkte sind, wo ja, wir gucken müssen, wie können wir unsere Arbeitswelt besser gestalten. Es wird immer Schichtarbeit geben in bestimmten Berufen, aber wie können die Schichtwechsel am besten sein? Oder gibt es ja auch Erkenntnisse zu Gefahrstoffen, zu Pestiziden? Wie können wir Menschen schützen? Also das sind so ein bisschen übergeordnete Dinge. Und natürlich, wir haben jetzt auf diese individuellen Faktoren geguckt, was wir tun können. Aber auch da steckt viel drin, wie wir unsere Umwelt gestalten können, um bessere Gesundheitsentscheidungen zu treffen.
Was tatsächlich dann politisch angesiedelt wäre in der Politik und bei der Gesellschaft natürlich auch ein Stück weit. Aber trotzdem wichtiger Faktor, den man auch mal wissen oder erkennen sollte. Mich würde noch interessieren, ein Punkt, der mich ein bisschen überrascht hat oder ja, überrascht nicht, aber dass er halt hier zu finden ist, ist die Schwerhörigkeit, weil sie gilt eigentlich auch als zentraler Risikofaktor. Warum jetzt gerade die Schwerhörigkeit?
Ja, ich denke, da werden viele, also es ist ja immer bei so einem Risikofaktor, werden ja immer so ein bisschen Mechanismen auch versucht und sagen, was ist der Hauptmechanismus, der da wirkt, sozusagen. Können wir vielleicht dann auch nochmal drauf eingehen. Aber bei Hörminderung, Schwerhörigkeit kommen auch mehrere Sachen zusammen. Eine wichtige Sache ist natürlich auch diese Stimulation geistiger Aktivität. Der Input, der reinkommt, wird ja geringer. Das ist klar. Aber natürlich liegt nicht weit entfernt, dass natürlich auch Hörminderung in eine gewisse soziale Isolation führt, weil man sich nicht mehr so beteiligen kann, weil man es nicht mehr so mitkriegt. Und das Interessante eigentlich ist, dass es eine große Studie jüngst gab, die geguckt haben, wie ist das, wenn Hörgeräte getragen werden? Kann das Risiko wieder zurückgebracht werden? Und die Antwort ist ja. Also es gibt Mittel, aber Sie kennen natürlich vielleicht die Diskussion aus dem Bekanntenkreis, oh nee, das möchte ich jetzt nicht und das hilft dann auch nicht, wenn ich in der Gruppe spreche. Also es gibt ja große Vorbehalte dagegen.
Ja, genau. Also das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Was empfehlen Sie Menschen, die mit 60 schon schlechter hören? Und ich kann das halt insofern bestätigen, dass es halt auch schwer ist, erstmal zu lernen, mit diesem Hörgerät zu hören. Also was dann im zunehmenden Alter, zwar meine Erfahrung mit meiner Mutter dann später auch, schwierig war, weil sie erstmal lernen musste, damit zu hören. Das ist nicht so, dass man sich da was ins Ohr steckt. Zumindest war das meine Erfahrung. Sie können das gern korrigieren, wenn es nicht stimmt. Und dann ist alles super, man hört alles prima, sondern man muss das wirklich erst einstellen und dann auch dieses differenzierte Hören. Ich glaube, das, was Sie gerade angesprochen haben, dass man also, wenn viele reden, dann alles laut ist. Ne? Genau, das ist alles nicht so einfach. Deswegen wäre vielleicht der Tipp an der Stelle, frühzeitig doch damit anzufangen oder wenn man mit 60 schon schlecht hört?
Ja, und vor allen Dingen auch sich auf den Weg zu begeben, das erstmal diagnostizieren zu lassen, erstmal gucken, wie ist das? Ist es überhaupt, wie stark ist es, verändert sich es, was gibt es für Möglichkeiten, etc. Dass man, ich meine, auch bei Sehbeeinträchtigungen, wir haben ja auch eine Brille schon auf, ne? Und all die Sachen, die wir jetzt so einfach benannt haben, sind ja im Detail nicht einfach. Also Veränderung von Lebensstil, das sind ja Dinge, die sind nicht ganz einfach umzusetzen. Ne? Und trotzdem denke ich, ist, wenn man sich kundig macht und vielleicht auf den Weg begibt, der erste Schritt schon getan.
Also weil Sie das gerade mit der Brille ansprechen, das war ja auch was mich jetzt wieder aktuell überrascht hat, wo ich mit dem Thema mich konfrontiert habe da und ein bisschen recherchiert. Wir haben ja auch einen Ratgeber dazu. Dass es tatsächlich auch da wieder auch ein Faktor ist, dieses Sehen, wo ich eigentlich immer der Meinung war bei dem Thema, dass man doch, also nicht, ich war nicht der Meinung, aber so wurde ich mehr oder weniger, war das früher immer so die Idee, umso länger du keine Brille brauchst, umso mehr kannst du deine Augen trainieren. Aber das stimmt ja dann auch in dem Fall nicht, denn das schlechte Sehen scheint ja dann auch ein Problem zu sein.
Es geht um sensorischen Input, ne?
Ja.
Also denke auch, dass man die Möglichkeiten nutzen soll, das zu korrigieren.
Spielt alles eine Rolle. Genau. Also wenn man jetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse so in drei Tipps übersetzen würde, welche wären das für Sie, um die Demenz um zu sagen, ich möchte unbedingt vorbeugen? Welche drei wichtigsten Tipps hätten Sie da?
Ja, das ist immer so ein Wunsch, ne? In ganz prägnanter Form. Und das ist schwer, aber ich selber denke, Ernährung, Bewegung und Management chronischer Erkrankungen. Diese drei Faktoren, wobei hinter Management chronischer Erkrankungen natürlich sehr viel steckt, ne? Und Lebensstil auch mehr ist, ne? Wir hatten Schlaf angesprochen kurz, ne? Ist ja auch eine Sache, also zwischen 7 und 9 Stunden sagt man es normal, ne? Aber wenn man das über lange Strecken guckt, hat sich die Schlafdauer der Menschen verkürzt im Vergleich zu vielen Jahren zurück. Ne? Denn das sind keine guten Entwicklungen. Ne? Gibt es Erhebungen dazu? Ne? Und wir wissen also, dass im Schlaf, das nennt sich lymphatisches System, dass da quasi so die Reinigungstruppen durchgehen, durchs Hirn auch. Ne? Und wir halt die Zeit brauchen. Wird ja auch diskutiert, ob der Schlaf vor Mitternacht noch besser ist oder nicht. Ne? Sozusagen, das ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten, aber wir haben, dass das so gut funktioniert, das sind die Tiefschlafphasen wichtig. Und da ist es oft, wenn man in Einklang ein bisschen mit seinem zirkadianen Rhythmus schläft, funktioniert das besser. Daher kommt die Idee, obwohl man das nicht so sagen kann, weil ja auch die, welchen Rhythmus man hat, ob man Nacht- oder Morgenmensch ist, ist ja auch sehr verschieden.
Das heißt also, Sie haben es ja vorhin kurz erwähnt, 7 bis 9 Stunden wäre schon die Anzahl an Stunden, die sinnvoll wären zu schlafen. Kann man das so sagen?
Ja, das ist, ja. Und viele, also natürlich auch im mittleren Lebensalter schlafen natürlich viel zu wenig, ne? Rush-Hour des Lebens und die Kinder und zu wenig. Ne? Also Schlaf ist auch zunehmend eine Sache.
Ja, das ist übrigens auch ein Thema in unserem Podcast, den wir gemacht haben mit einem Schlafexperten. Es gibt ganz viele Menschen, die da tatsächlich Probleme haben mit dem Schlafen, mit dem Durchschlafen. Und genau, das ist auch ein eigenes Thema für sich. Genau. Was mich interessieren würde, Sie haben ja auch eine große Interventionsstudie AgeWell mitgeleitet. Vielleicht haben Sie ein paar Worte dazu, was das eigentlich war und was dazu zu sagen gäbe.
Ja, das hat sich eben so organisch aus unserer Arbeit ergeben. Also jahrelang die Arbeiten in den Kohortenstudien, wo Bevölkerung über lange Zeit untersucht wurden, so Risiko- und Schutzfaktoren, war dann eben auch die Idee, ja, kann ich das auch in eine Interventionsstudie bringen? Das ist natürlich so ein bisschen zweischneidig, weil wenn wir über Lebensstil sprechen, ist das natürlich eine Sache, die über lange Zeiträume geht und so Studien natürlich auch sehr begrenzte Zeiträume möglich haben. Also sonst würde ja der Forscher auch schon tot sein und das Funding gibt es nicht über so lange Zeit. Also gibt es viele Möglichkeiten, warum man das eben die Interventionsstunden kurz sind. Aber man hat dann so ein bisschen gesagt, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Gab viele kleine Studien, die haben Bewegung untersucht, die anderen haben Ernährung untersucht, die haben das untersucht und dann kam man drauf und sagt, nein, man versucht jetzt doch mal verschiedene Wege gleichzeitig zu machen. Das nennt sich Multikomponentenintervention. Ist ganz logisch, ne? Mal an verschiedenen Sachen, an Bewegung, an Ernährung, an Behandlung von Depressionen, vielleicht auch an Optimierung von Medikation, gleichzeitig angreift an kognitiver Stimulation. Das hatten wir in der Studie mit so einem Training gehabt, einem computerbasierten Training. Also weil so natürlich geistig fit bleiben ja auch eine große Sache. Es gab auch Tipps für den Alltag. Ja, und wir haben eine Studie gemacht mit über 1000 Leuten quasi, wo ein Teil eben so ein intensives Programm gekriegt hat. Aber auch nicht, dass die jetzt zweimal in der Woche in ein Studienzentrum kommen, sondern zu Hause instruiert wurden, weil es sollte ja auch machbar sein. Und die andere Gruppe hat einfach Gesundheitshinweise gekriegt. Und ja, das war die erste deutsche Studie in der Art. Es gibt so Mutterstudien in Finnland, die sehr gute Ergebnisse gezeigt haben. Unsere war ein bisschen mehr auf Eigeninitiative zugeschnitten. Und wir hatten nicht gefragt, wer will bei uns mitmachen, weil sich dann natürlich immer nur Menschen melden, die vielleicht so und so sehr gesund sind, sondern es sollte eine Studie sein für Risikopersonen, die wir über Hausärzte rekrutiert hatten in die Studie. Und wir konnten auch zeigen, dass quasi das Risikoprofil der Studienteilnehmer, gab so einen Index, der heißt Libra-Index, der sozusagen dieses Risiko in eine Zahl bringt, sich verbessert.
Wie lange lief denn diese Studie?
2 Jahre, ne? Über 2 Jahre. Und war für Risikopersonen. Mhm. Und wenn man so ein bisschen über Prävention nachdenkt, gibt es eben dann so 2 große Schritte. Einmal zu sagen, ja, Wissen muss in die Allgemeinbevölkerung, frühzeitig, mittleres Lebensalter. Und dann haben wir jetzt auch Interventionen, wo wir für Risikopersonen zeigen können, was bringt was. Ne?
Sie haben es ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dass man natürlich immer noch was machen kann. Das heißt, also Sie haben jetzt da so eine Studie schon das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, diese Studie, als die gelaufen ist, über die 2 Jahre, diese AgeWell-Studie, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Na, aber nicht so sehr lang. Wir sind also noch dabei, auch Ergebnisse zu publizieren. Mhm. Na, das ist jetzt nicht, das ist vor 2 Jahren beendet worden.
Und ja, genau. Und da habe ich mir jetzt gerade überlegt, also natürlich ist es so, dass man dann, wenn man wenn man jetzt hier zuhört und wahrscheinlich, wie Sie vorhin schon richtig erwähnt haben, hören jetzt diejenigen zu, die selbst schon mit dem Thema sich beschäftigt haben, möglicherweise weil Angehörige krank waren oder weil sie vielleicht in anderer Weise damit konfrontiert wurden. Und würden jetzt natürlich auch gerne noch was für sich machen. und überlegen sich halt jetzt noch was anzupacken. Das heißt, wir haben ja darüber gesprochen, was für die Menschen selbst in meinem Alter vielleicht auch noch möglich ist, was die frühkindliche Bildung, die kann man natürlich jetzt an der Stelle nicht mehr ersetzen, aber vieles andere, was Sie schon sehr schön erklärt haben, kann man schon sehr viel noch machen.
Vielleicht kann ich Sie da auch unterbrechen. Da gibt es auch Studien dazu, gerade bei so Studien, die eben auch mechanistisch zeigen bei der Bewegung und Sport und Bewegung, dass man quasi, also auch mit Studienteilnehmern, die zwischen 60 und 70 waren, ne, dass also das auch stimuliert, und die konnten auch zeigen, dass die kognitive Leistung besser wurde und auch die Gehirnareale, die für Gedächtnis zuständig sind, haben wir den Hippocampus auch, sagen wir mal, größer wurden. Mhm. Also dass man das sozusagen sogar auch in der Bildgebung sehen kann. Mhm. Ne? Und dass es, dass diese, sagen wir mal, Plastizität, ne, ich wollte das noch einmal drauf zu sprechen kommen, eben doch funktioniert. Und als ich studiert habe, wusste man das nicht. Da hat man gedacht, also die Nervenzelle einmal, wenn die weg ist, gibt es kein Halten, war so ein Mythos. Ne? Und jetzt wissen wir aber, dass doch unser Gehirn eine große Plastizität hat, also anpassungsfähig ist, formbar ist, auch in Interaktionen mit Umwelt, mit Erfahrungen. Und da gab es eine ganz interessante Studie mal dazu, die Londoner Taxi-Busfahrerstudie. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Nee. Mhm. Und zwar, die Taxifahrer müssen sich sehr gut einprägen, diese ganzen Wege, Orientierung räumlich in speziell, müssen eine schwere Prüfung machen. Und die Busfahrer fahren ja immer auf derselben Strecke. Und da haben die Wissenschaftler geguckt, wie sich das auswirkt auf deren Hippocampus, und konnten sehen, dass es bei den Taxifahrern auch offensichtlich durch Plastizität, also durch diese Prozesse, die anschieben, so eine Bildung neuer Synapsen, Nervenzellen etc., dass da das Volumen sogar größer war, wurde, und dass das auch korrelierte mit der Zeit, wie lange die das schon gemacht haben und wie die Anforderungen waren. Bei den Busfahrern war das nicht so. Also dass es auch wie ein Muskel ist.
Habe ich mir gerade gedacht, genau, ob es wie so eine Muskulatur ist, die man trainieren kann und dann scheinbar doch dann einen Effekt hat. Das ist auch interessant. Genau. Und das ist dann wahrscheinlich altersunabhängig. Kann man auch im...
Also also zumindest auch in den Experimenten zur körperlichen Bewegung waren alte Menschen auch dabei. Es gibt in diesen Studien zur Ernährung und deren, also mediterrane Ernährung konkret gesagt und schützende Effekte, waren Leute bis Ende 90 drin. Also auch so, dass man eher davon ausgeht, dass diese Lebensstilsachen doch, ja, jeder Schritt zählt. Und es gibt jetzt auch kein Fenster, wo danach bringt es nichts mehr. Oft hat man das mal, dass es so ein Fenster gibt in der Zeit. Und das ist hier nicht so.
Okay. Also es ist ja tatsächlich schon sehr individuell, die Prävention. Man kann sehr viel selbst machen. Aber trotzdem gibt es ja auch noch eine gesellschaftliche Aufgabe. Also da haben wir ja vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen. Wo sehen Sie denn den größten Handlungsbedarf da in unserem Gesundheitssystem? Kann man da auch was machen oder sollte man da vielleicht auch was machen?
Also ich denke, dass es überhaupt noch mal im Gesundheitssystem ein bisschen ein Umdenken braucht. Ne? Umdenken in Richtung Prävention. Also wenn Sie sich überlegen, wir haben jetzt 1,8 Millionen Demenzkranke. Wir werden ja mehr alte, hochaltrige Menschen haben. Es werden zu mehr. Die Kosten sind enorm. Auch andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Also wir brauchen Umdenken. Es ist eben so, wie wenn die kranken Menschen kommen und die Medizin aus dem Fluss runtergeschwommen, die Medizin zieht sie so raus, müssen wir mehr drauf gucken, dass sie nicht erst reinfallen quasi. Ne? Also das ist ein bisschen ein Umdenken. Und das ist auch nicht ganz so einfach, weil natürlich die Medizin angetreten ist zu heilen. Ne? Aber letztlich, vorbeugen ist besser als heilen, Volksmund weiß schon länger. Und ich denke, dass wir wirklich auch hier gesellschaftliches einiges tun können. Und dabei geht es eben, ja, geht natürlich auch um Wissen, das Wissen in die Bevölkerung zu bringen, auch früh anzufangen, Prävention in Lebenswelten zu bringen, in Schule, in an Arbeitsplatz, nicht irgendwo, obwohl ich denke, auch der Renteneintritt auch nochmal eine Sache ist, wo Leute mehr Zeit haben, wo das Bewusstsein stärker ist, was auch nochmal eine gute Chance ist, Dinge umzusetzen. Und sagen wir mal, die Idee, dass vieles, was wir besprochen haben, natürlich in einem Umfeld stattfinden kann, was es einen leichter macht. Zum Beispiel, wir in Deutschland sind ja ganz gut hier mit Fußwegen, teilweise auch Radwegen. Wir können uns ja gut bewegen. In den USA ist zum Beispiel nicht so. Und da war jetzt in Nature eine schöne Studie, die gezeigt hat, wenn Leute umziehen, in ein Gebiet, wo es weniger gut begehbar ist, die ganze Sache, dass die Schrittzahl sinkt. Also, dass die Umgebung massiv, also ist ja, logisch, ne, beeinflusst. Und im Supermarkt, wie, ob da eben, ja, ob es eine Zuckersteuer gibt oder nicht. Wie wir gesunde Entscheidungen befördern können. Und das ist aus meiner Sicht eine Sache, die ja einen größeren gesellschaftlichen Rahmen hat. Und ja, ich denke, Gesundheitssystem ein bisschen umsteuern, das bedeutet natürlich auch, dass präventive Leistungen incentiviert werden müssen. Finanziell honoriert wird das ja viel Arbeit, Leute aufzuklären, mit denen ihr Risiko zu besprechen, Dinge sich gemeinsam auszudenken. Ja. Also das denke ich, und dann denke ich auch, dass noch ein bisschen Chance ist, auch in digitalen Angeboten zur Prävention zu nutzen. Also wir arbeiten da jetzt auch dran, gibt es da auch Apps, die das unterstützen etc. Da gibt es, denke ich, noch ein bisschen. Und bei der ganzen Sache müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht, dass wir unterstützen, motivieren, aber keine Schuld zuweisen. Weil wenn, kann nicht so sein, wenn jemand demenzkrank wird, dass jemand sagt, du bist jetzt dran schuld, weil du nicht das und das gemacht hast. Ich denke, da müssen wir auch sehr gut aufpassen.
Ja, ja, also das ist klar, man kann nicht sagen, du bist nur 2000 Schritte gelaufen hier.
Genau.
Ja,
ne?
Nee,
also
genau.
Wir müssen unterstützen, aufklären, früh anfangen, gesunde Bedingungen schaffen, dass Prävention möglich wird, und natürlich auch Forschung fördern dafür. Fristet ja auch so ein bisschen immer noch so ein Nischendasein, na, die Prävention.
Aber tatsächlich.
Obwohl es eine nationale Demenzstrategie gibt. Also es, man macht sich schon auf den Weg.
Also genau, ein bisschen was ist ja schon passiert, weil die aktuellen News, würde ich mal sagen, die zeigen ja auch, dass die Demenzerkrankungen zurückgegangen sind im Vergleich zum Alter. Ne? Also
altersspezifisch. Genau. Also das ist auch für die Zuhörer oft mal verwirrend, die dann sagen, ne, was sind sie jetzt? Ich kenne doch so viele, es werden doch viel mehr und jetzt sind sie zurückgegangen, was bedeutet das? Und das kann verwirrend sein, aber es meint altersspezifisch, dass in derselben Altersgruppe vor 10, 20 Jahren eine höhere Rate war. Aber dieser kleine Effekt zeigt, dass Prävention offensichtlich was bringt.
Genau.
Auch Einstellung von Blutdruck, Diabetes, was wir so in den letzten 20 Jahren, Rauchen reduzieren, Alkohol reduzieren. Das ist, was bringt. Aber es besteht natürlich auch Gefahr, dass diese Effekte durch neue Sachen, Übergewicht ist ja auch so ein bisschen auf dem Vormarsch, wieder aufgefressen werden. Und im großen Bild ist es natürlich so, dadurch, dass wir immer älter werden, überschreibt das diesen Effekt als Gesellschaft, weil die Alter natürlich der Risikofaktor ist exponentiell.
Ja, genau. Mir hat mal ein Professor gesagt, also jeder kriegt Demenz, er muss nur alt genug werden.
Also das ist, denke ich, auch... wir haben natürlich auch jetzt neuerdings viele Studien mit über 100-Jährigen, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt mal die Leute angucken. Ne? Und in den Feldstudien, auch bei uns, 90 plus, hatten natürlich die Hälfte eine Demenzerkrankung, aber die Hälfte auch nicht. Ne? Und auch bei den über 100-Jährigen gibt es eine ganze Reihe, die noch gut beisammen sind.
Ja, schön. Das macht Mut. Ich würde sagen, ich danke Ihnen schon mal recht herzlich, Frau Professorin Heller, für dieses spannende Gespräch. Ich habe viel mitgenommen, wir haben viel gelernt über Prävention und vor allem, dass es sich auch lohnt, aktiv zu bleiben. Also, und da nehmen wir mal mit, so kleine Schritte im Alltag, am liebsten 7000 am Tag sind wichtig, Bewegung, aber auch soziale Kontakte, geistige Aktivität. Das Gehirn ist formbar, um das mal so zu sagen, und kann man noch gut was machen und es macht einfach einen großen Unterschied. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast, teilen Sie ihn gerne und besuchen Sie uns auf pflege.de. Dort finden Sie viele weitere Tipps und Ratgeber rund um die Pflege zu Hause. Vielen Dank noch einmal an Sie, Frau Professor Riedl-Heller.
Dankeschön.
Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören, Servus und bis zum nächsten Mal.